Ja, auch von meiner Seite wünsche ich jedem Einzelnen von euch einen wunderschönen Sonntagmorgen, gesegneten Sonntagmorgen. Es ist schön, dass wir uns versammelt haben, dass wir doch trotzdem, obwohl die Urlaubszeit ist, obwohl viele noch verreist sind oder noch verreisen werden, dass wir uns trotzdem getroffen haben, um ja, Gottesdienst zu feiern, um vor Gottes Thron zu kommen, um sein Wort zu hören, um von ihm zu hören, um seinen Namen Ehre zu bringen. Ich möchte uns ermutigen, auch wenn wir nicht so viele sind wie sonst, möchte uns ermutigen, dass wir Glauben haben und dass wir erwarten, dass Gott zu uns sprechen kann, dass wir erwarten, dass er uns begegnen kann. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt in Hebräer 13, Vers 8 folgendes: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das ist unsere Wahrheit, das ist, worauf wir unser Fundament bauen können. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus Christus ist noch immer derselbe. Und wie wir auch gesungen haben, wenn er damals Wunder getan hat, wenn er damals Heilungen vollbracht hat, dann kann er es auch noch heute tun. Wenn er damals Menschen begegnet ist und sich verändert hat, dann kann er es auch heute noch tun. Wenn er damals den Jüngern Vollmacht gegeben hat durch seinen Geist, dann kann er es auch heute noch tun. Deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir heute Morgen glauben, dass Jesus wirklich real ist, dass Jesus echt ist und dass er hier ist, dass er wirken kann unter uns. Es ist mein Wunsch, dass wir erleben, dass seine Gegenwart hier ist, dass sie uns verändert, dass wir vorwärts gehen, dass wir Schritte tun, dass wir wachsen. Mein Wunsch ist, dass jeder Einzelne von uns seine Gegenwart so erlebt, dass er verändert von hier nach Hause geht, dass er sagen kann, ich habe heute Gottes Gegenwart gespürt, ich habe eine Veränderung erlebt. Das ist mein Wunsch heute für jeden Einzelnen. Und ich habe heute Morgen das Vorrecht und das Privileg, Gottes Wort zu verkünden. Und ich möchte über etwas sprechen, was mich die vergangenen Wochen, auch die vergangene Woche ganz besonders ja, berührt hat, beschäftigt hat, was ich neu bewegt habe in mir. Und ich möchte heute über den Gott wohlgefälligen Glauben sprechen. Wisst ihr, wir alle, wir bekennen uns als Christen, wir alle nennen uns Gläubige und Nachfolger Jesu. Und wir bezeugen, dass wir an Gott glauben. Wir bezeugen, dass wir an sein Wort glauben und an seine Verheißungen. Und es ist auch gut so. Es ist auch wichtig, dass wir das verkünden, dass wir es proklamieren. Doch ich möchte uns die Frage stellen, wie sieht unser Glaube aus? Wie sieht unser Glaube aus, wenn wir uns in Prüfungen befinden? Wie sieht unser Glaube aus, wenn wir uns in Schwierigkeiten befinden? Wie sieht unser Glaube aus, wenn wir uns in Wüstenzeiten befinden? Wisst ihr, oftmals beten wir zu Gott und wir sagen, Gott, ich glaube an dich, ich vertraue dich. Und wir singen Lieder, so wie auch heute Morgen. Und wir sagen, wir vertrauen auf deine Verheißungen, wir bauen darauf. Doch dann in schwierigen Situationen, wenn unser Glaube in Aktion treten sollte, dann fällt es uns schwer zu glauben. Dann fällt es uns schwer, uns an diese Gebete zu erinnern, die wir damals gesprochen haben. Doch lasst mich euch eins sagen, gerade in diesen Zeiten, gerade in diesen schwierigen Situationen, dort zeigt sich wahrer Glaube. Gerade in diesen Situationen, wo es aussichtslos aussieht, wo es vielleicht hart ist, dort zeigt sich wahrer Glaube. Und genau in diesen Zeiten zeigt sich auch dieser Gott wohlgefälliger Glaube. Wir wissen, dass in Hebräer 11, Vers 6 folgendes steht: Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und der Autor des Hebräerbriefes schreibt diese wichtigen Worte und klaren Worte: Um Gott wohl zu gefallen, müssen wir glauben. Um Gott wohl zu gefallen, müssen wir in ihn glauben. Und wir alle glauben an Gott. Ja, ich weiß es. Aber auch in diesen schwierigen Situationen, auch in diesen Prüfungen, müssen wir einen Glauben haben, der Gott wohlgefällt. Dieser Glaube soll nicht nur in der Theorie vorhanden sein. Dieser Glaube soll nicht nur in den guten Zeiten vorhanden sein, wenn alles rund läuft, wenn wir zufrieden sind und sagen, ja, alles läuft perfekt, nein. Sondern in diesen schwierigen Zeiten, in den Prüfungen, dort sollte unser Glaube real sein, dort sollte unser Glaube vorhanden sein. Und wir müssen heute Morgen verstehen, dass der Feind alles daran setzt, unseren Glauben zu rauben. Der Feind versucht alles daran, durch Zweifel in unsere Gedanken, die in unsere Gedanken seht, unseren Glauben zu rauben. Als die Schlange im Garten Eden Eva versucht hat, wie hat die Schlange argumentiert? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von diesem Baum essen dürft, von dieser Frucht essen dürft? Hat Gott wirklich gesagt, dass wenn ihr davon esst, dass ihr so werdet? Der Feind hat diese Zweifel in ihre Gedanken gesät und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Und auch heutzutage müssen wir verstehen, dass der Feind alles daran setzt, unseren Glauben zu retten. Weil wenn wir keinen Glauben haben, dann können wir Gott nicht wohlgefallen. Wenn wir keinen Glauben haben, dann können wir keine Wunder erleben. Wenn wir keinen Glauben haben, dann erleben wir nicht die Verheißungen und die Zusprüche, die Gott uns gegeben hat. Und ich weiß, dass jeder einzelne von uns Kämpfe und Situationen durchleben muss, wo sein Glaube geprüft wird und herausgefordert wird. Doch durch diese Kämpfe müssen wir gehen, jeder einzelne von uns, wenn wir uns als Nachfolger Jesu wirklich bezeichnen, wenn wir aufrichtig und ehrlich leben, dann werden wir durch Kämpfe gehen müssen. Dann werden wir durch Glaubenskämpfe gehen müssen. Paulus schreibt an im 1. Timotheusbrief 6, Kapitel 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist auch oftmals ein Kampf, den Glauben zu bewahren. Es ist oftmals ein Kampf, diesen wohlgefälligen Glauben gegenüber Gott zu haben. Und auch ich möchte uns heute ermutigen, dass wir diesen Kampf des Glaubens, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und ein bekannter Pastor oder Prediger, Paul Washer, hat es mal so zusammengefasst und er hat die Frage gestellt, wann bekommt Gott die größte Ehre? Wann bekommt Gott den größten Lobpreis? Und er hat das dann so gesagt, wenn seine Kinder in den schwierigsten Zeiten, in den härtesten Zeiten, in den Zeiten, wo sie verloren sind, an sein Wort glauben und an ihn glauben und festhalten, auch wenn sie nichts sehen, dann bekommt Gott die größte Ehre, wenn wir in diesen schwierigen Zeiten sind, wenn wir uns in Kämpfen befinden, wenn wir vor Herausforderungen stehen, aber dass wir den Glauben nicht aufgeben, sondern also gefestigt sind, dann bekommt er die Ehre. So wie bei Hiob. Hiob hat alles verloren. Die Leute haben sich gegen ihn gewandt. Sie haben gesagt, verflucht diesen Gott. Aber er ist standhaft geblieben. In der dunkelsten Zeit seines Lebens ist er standhaft geblieben. Ist er am Glauben geblieben. Hat den Glauben nicht aufgegeben. Er hat wohlgefälligen Glauben gegenüber Gott gehabt. Und dadurch hat Gott die Ehre bekommen. In der dunkelsten Zeit. Weil er gesagt hat oder gesehen hat, auch wenn es schwierig ist, auch wenn Sachen passieren, gibt er seinen Glauben nicht auf. Und in dieser Situation erhält Gott die größte Ehre. Und wir möchten uns heute Morgen eine Geschichte anschauen und daraus lernen, wie dieser wohlgefällige Glaube aussieht. Und es ist eine sehr bekannte Geschichte, die haben wir bestimmt schon oft gehört und auch gelesen. Wir möchten uns heute die Geschichte des römischen Hauptmanns genauer anschauen. Und wir finden diese Geschichte im Matthäusevangelium im Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Und in den Kapiteln davor, da lesen wir von der Bergpredigt, die Jesus verkündet hat. Und im gleichen Kapitel, nur einige Verse davor, lesen wir von der Heilung eines Aussätzigen. Und wenn wir dann weiter das Kapitel 8 lesen, dann sehen wir, dass Jesus nach dieser Heilung nach Kapernaum reinkommt. Und dort spielt sich diese Geschichte des römischen Hauptmanns ab. Dort spielt sich diese Geschichte wirklich ab. Und diese Stadt Kapernaum, sie war keine unbekannte Stadt zur damaligen Zeit. Einige der Jünger, so wie Petrus und Andreas oder Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die kamen alle von dieser Stadt Kapernaum. Jesus begann in der Synagoge von Kapernaum zu lernen, seinen Dienst in Markus 1. Und in dieser Stadt vollbrachte Jesus viele Wunder. In dieser Stadt werden so viele und zahlreiche Wunder erzählt, die Jesus dort vollbracht hat. Aber auf der anderen Seite tadelt Jesus diese Stadt sogar, weil sie aufgrund der vielen Wunder, die sie erlebt hatten, keine Buße getan haben. In Matthäus 11 sagt er sogar, dass es Sodom besser ergehen wird am letzten Tag als dieser Stadt, weil hätten sie diese Zeichen, hätten sie diese Wunder gesehen, die Kapernaum gesehen hat, dann würde es diese Stadt noch geben, weil sie sich bekehrt hätten. Also wir können sehen, dass diese Stadt von zahlreichen Wundern geprägt wurde. Wir können sehen, dass diese Stadt Jesus Werk und Jesus Wirken gesehen hat. Und eine Geschichte davon möchten wir uns genauer anschauen. Und zwar wollen wir die Verse 5 bis 13 lesen. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Denn sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in dieselben Stunde gesund. Mich persönlich ermutigt diese Geschichte und berührt diese Geschichte immer wieder aufs Neue. Ich finde diese Geschichte so bewundernswert, wenn ich diese Geschichte lese. In dieser Geschichte können wir erkennen, was es bedeutet, einen Gott wohlgefälligen Glauben zu haben. In dieser Geschichte können wir lernen und sehen, was es bedeutet, aufrichtigen Glauben zu haben. Und wir können lernen von diesem römischen Hauptmann. Wir können von ihm lernen. Wir möchten uns drei Punkte anschauen, wie dieser wohlgefällige Glaube aussieht anhand dieser Geschichte. Und den ersten Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist ein Glaube, der die wahre Autorität erkennt. Wenn wir diese Geschichte näher betrachten, dann können wir erkennen, dass dieser Hauptmann die wahre Identität und die wahre Autorität Jesu erkannt hat. Er hat verstanden, wer Jesus Christus ist. Er hat verstanden, wer Jesus ist und welche Macht er hat. Er hat es wirklich verstanden. Er hat den Glauben und er hat verstanden, dass Jesus Autorität hat. Wir alle wissen, dass Israel damals unter römischer Besatzung war. Und dieser Hauptmann oder Zenturion, der hatte zur damaligen Zeit etwa 100 Leute unter sich. Und dieser Hauptmann, der durfte Befehle geben. Und die Soldaten, sie mussten gehorchen, egal was er gesagt hat. Also wenn wir rein äußerlich oder physisch diese Geschichte betrachten, dann haben wir auf der einen Seite den Hauptmann, der eigentlich Befehlsgewalt hat, der Autorität hat, der Befehle geben darf und die Leute müssen gehorchen. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus, der äußerlich gesehen ein Jude war, der äußerlich gesehen eigentlich ja auch unter dieser Besatzung der Römer war. Also wenn wir rein äußerlich betrachten, dann sehen wir, dass der römische Hauptmann in weltlichen Augen vielleicht eine höhere Stelle hatte als Jesus. Doch wenn wir die geistliche Position, wenn wir es mit geistlichen Augen sehen, dann wissen wir, dass Jesus der Sohn Gottes war, dass er voller Autorität war und dass es eigentlich andersherum war, dass er diese höhere Stelle hatte, dass er ganz oben war. Und diese Wahrheit und diese Erkenntnis hat der römische Hauptmann verstanden. Er hat es eingesehen, er hat es verstanden, dass Jesu Autorität größer ist als seine. Er kannte die wahre Identität von Jesus und akzeptierte sie auch als das Höhere in seinem Leben. Er akzeptierte das auch, er akzeptierte diese Kraft und die Autorität von Jesus in seinem Leben. Und in Vers 5 lesen wir, dass der römische Hauptmann zu Jesus trat. Und wie ich anfangs gesagt hatte, hätte der Hauptmann eigentlich die Macht gehabt. Er hätte gehört, Jesus kommt in die Stadt und er könnte Soldaten schicken und sagen, Jesus, komm zu mir, ich lasse dich rufen. Er hätte eigentlich diese Macht gehabt, er hätte eigentlich diese Autorität gehabt, Soldaten zu schicken und Jesus zu sich zu rufen. Aber es ist umgekehrt. Er geht zu Jesus, er tritt zu Jesus. Er ist zu Jesus hinzugetreten, nicht Jesus zu ihm, sondern er ist zu Jesus hinzugetreten, weil er ihn gesucht hat, weil er wusste, dass er die Autorität ist, weil er wusste, dass er diese Macht hat. Und ein weiteres Zeichen dafür, dass er diese Autorität erkannte, ist, dass er Jesus zweimal Herr nannte. In Vers 6 und Vers 8 spricht der römische Hauptmann Jesus mit den Worten Herr an. Und ich finde es interessant, wenn wir uns das Wort im Urtext anschauen, im Griechischen wird das Wort Kyrios verwendet. Und es wird mit Herr oder Meister übersetzt. Und es beschreibt eine Person, die alle Eigentumsrechte über etwas besitzt. Also er sagt Herr, Herr zu ihm. Er sagt Herr, Herr zu ihm. Er sagt Meister, du besitzt alle Rechte über mein Leben. Du besitzt alles in meinem Leben. Er hat diese Autorität erkannt, die Jesus hat. Er hat gesagt, du bist der Herr. Und alle Rechte, alle meine Rechte, mein Leben, es gehört dir. Der Hauptmann erkannte, wer Jesus wirklich ist und er nennt ihn Herr und Meister. Und ein weiteres Zeichen dafür, dass er die Autorität erkannte, ist, dass er um Hilfe gebeten hat. Er hat stellvertretend für seinen Knecht um Hilfe gebeten, weil er nicht gesagt hat, hey, ich bin ein römischer Hauptmann, ich kann alles so gut, ich kann alles aus eigener Kraft. Nein, er erkannte, dass er das nicht machen kann. Er erkannte, dass er nicht die Kraft hat. Aber er kannte den, der die Kraft dazu hat. Er kannte den, der die Autorität hatte. Er kannte den, der der Sohn Gottes ist. Und er bittet stellvertretend für seinen Knecht und bringt dieses Anliegen vor Jesus. Es ist ein Zeichen der Demut. Es ist ein Zeichen der Demut, das wir hier sehen können. Er demütigte sich unter Jesu. Er demütigte sich. Er kam zu ihm und er bat ihn um Hilfe. Er nannte ihn Herr. Es ist ein wirkliches Zeichen der Demut. Und auch heutzutage, wir als Christen und als Nachfolger, müssen die wahre Autorität Gottes verstehen. Und wir müssen auch diese wahre Autorität Gottes und diese Stelle, die Gott in unserem Leben hat, erkennen. Oftmals habe ich das Gefühl, und auch in meinem Leben, ich spreche das auch zu mir, habe ich das Gefühl, dass wir vergessen, welchen großen Gott wir eigentlich haben. Oftmals habe ich das Gefühl, dass wir vergessen, was für eine Autorität Gott eigentlich besitzt. Oftmals habe ich das in meinem Leben gemerkt, dass wenn mein Glaube geprüft wird, dass ich oftmals nur auf das Problem schaue, oftmals nur auf die Herausforderung schaue, aber gar nicht auf Gott schaue. Oftmals fokussiere ich mich auf die Umstände und ich mache diese Umstände größer als Gott. Und ich vergesse den Blick auf diesen großen Gott zu setzen. Wisst ihr, dorthin, wo wir unseren Blick richten, das ist für uns die Identität, das ist für uns die Wahrheit. Dorthin, worauf wir unseren Blick richten, das ist für uns die Sache, die am größten erscheint. Wenn wir uns auf etwas fokussieren, dann ist alles andere unscharf. Dann ist alles andere mit unserem menschlichen Auge unscharf und kleiner. Also auf das, was wir uns fokussieren, das nimmt auch die größte Stelle an. Auf das, was wir uns fokussieren, das können wir klar sehen. Und wenn wir uns nur auf die Probleme, wenn wir uns nur auf die Umstände fokussieren, dann vergessen wir eigentlich, welchen Stellenwert Gott hat. Ich glaube, dass wir wieder neu verstehen müssen, welchem Gott wir eigentlich dienen. Ich glaube, dass wir neu verstehen müssen, welch großen Gott wir eigentlich dienen. Dass wir dem Schöpfer von Himmel und Erde dienen. Dass wir seine Kinder sind, dass er uns sein Eigen nennt. Dass wir dem Gott dienen, der mit einem Wort Licht geschaffen hat, der mit einem Wort gesprochen hat und die Welt ist entstanden. Wir müssen verstehen, welch großer Gott, wem wir dienen. Jesaja 66, Vers 1 schreibt der Prophet Jesaja folgendes: So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Gott spricht dir, der Himmel ist mein Thron und die Welt ist der Schemel. Dieser Schemel ist eigentlich eine Fußablage. Also Gott sagt, ich sitze im Himmel, es ist mein Thron. Und diese Welt, in der wir leben, die so riesig erscheint, ist eigentlich nur die Fußablage für Gott. Ist eigentlich da, wo er seine Füße abstützt, dieser Schemel. Wenn wir uns das mal vorstellen, wie gewaltig dieses Bild ist, wie groß Gott ist, und trotzdem zweifeln wir so oft an ihm. Trotzdem erkennen wir oftmals seine wahre Autorität nicht. Oftmals erkennen wir seine wahre Kraft nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir ja beten und unsere Herzen prüfen. Und beten, Gott, lass mich deine wahre Autorität, lass mich deine wahre Kraft und deinen wahren Stellenwert erkennen. Und dass ich das glaube, dass du über allem stehst. Und das Zweite, was wir lernen können vom römischen Hauptmann, ist ein Glaube, der auf sein bloßes Wort vertraut. Wenn wir in der Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass der Hauptmann seine Not vor Jesus brachte und Jesus antwortete ihm, dass er kommen will und ihn heilen möchte. Jesus zeigt in dieser Geschichte auf, dass er bereit ist zu heilen, er möchte heilen. Einige Verse davor haben wir die Geschichte vom Aussätzigen und der Aussätzige sagt zu Jesus, wenn du willst, dann heile mich. Und Jesus sagt, ja, ich möchte, ich will. Und auch in dieser Geschichte sagt er, ich will kommen und ich will ihn heilen. Jesus ist gekommen, um den Nöten der Menschen zu begegnen. Jesus ist gekommen, um die Ketten zu brechen, um Wunder zu vollbringen, um die Menschen frei zu machen. Und Jesus bietet hier dem Hauptmann an, dass er kommen möchte und ihn heilen möchte, obwohl der Hauptmann gar nicht danach gefragt hat. Der Hauptmann hat nicht danach gefragt, komm in mein Haus und bete für den Knecht. Er hat ihm einfach nur sein Anliegen kundgetan. Und Jesus bietet dem Hauptmann an, mit ihm zu kommen. Aber die Antwort des Hauptmanns finde ich beeindruckend. Die Verse 8 bis 9. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Der Hauptmann hatte so ein Glauben und so ein Vertrauen, dass Jesus nur ein Wort sprechen muss und es geschehen kann. Er hätte nur ein Wort sprechen müssen und es kann geschehen. Und ich finde diese Aussage von einem römischen Hauptmann, ich finde diese Aussage so bemerkenswert. Sie berührt mich aufs Neue, weil er sagt, sprich nur ein Wort und es kann geschehen. Wir müssen verstehen, dass dieser Hauptmann kein Jude war. Er kannte nicht die ganzen Geschichten, die das Volk Israel alles schon erlebt hat, der Auszug aus Ägypten, die Gründungsväter, alles. Er kannte diese Geschichte nicht. Aber er spricht zu Jesus und sagt, sprich nur ein Wort und es geschieht. Das ist ein Glaube, der ist wirklich bemerkenswert. Er hätte sogar die Chance, dass Jesus in sein Haus kommt, dass der Sohn Gottes in sein Haus kommt, aber er sagt, nein, sprich ein Wort und es ist genug. Er nahm Jesus Christus bei seinem Wort und setzte sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf dieses gesprochene Wort. Doch wenn wir uns heute Morgen unser Leben anschauen, wie oft kommt es vor, dass wir an den Worten und an den Verheißungen Gottes zweifeln? Wie oft kommt es vor, dass wir von Gott vielleicht etwas bekommen haben, dass Gott zu uns gesprochen hat und wir zweifeln daran? Wie oft kommt es vor, dass wir Gottes Wort lesen und es ermutigt uns, aber auf der anderen Seite zweifeln wir daran? Doch wir müssen verstehen, dass wenn wir daran nicht glauben und wenn wir diese Worte nicht vertrauen, dann werden wir diese Verheißungen, dann werden wir das nicht erleben können. Wenn wir diese Worte Gottes und diese Verheißungen Gottes nicht glauben, dann werden wir sie auch nicht erleben können. Und eine Geschichte, die mir bei der Vorbereitung sofort in die Gedanken gekommen ist, ist die Geschichte des Volkes Israel und ganz besonders die Geschichte von den 12 Spionen von Josua und Kaleb. Und wir wollen die Geschichte nicht lesen, weil sie viel Zeit nehmen würde, aber wir alle kennen die Geschichte, die meisten von uns kennen die Geschichte. Gott hat sein Volk Israel aus Ägypten rausgeführt und hat gesagt, ich möchte sie in ein verheißenes Land. Ich möchte sie nach Kanaan springen. Ich möchte sie in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließen wird. Und Gott hat ihnen diese Verheißung gegeben. Gott hat es bestätigt. Er hat gesprochen, ich werde euch in das Land führen. Und sie stehen kurz vor dem Land. Das Volk Israel steht kurz vor dem Land. Sie können die Geschichte gerne nachlesen, 4. Mose. Und sie stehen kurz vor dem Land und sie schicken 12 Spione, um das Land zu erkundschaften. Aus jedem Stamm Israel schicken sie 12 Spione. Und darunter waren auch Kaleb und Josua. Und sie gingen dorthin und sie haben gesehen, boah, dort fließt wirklich Milch und Honig. Dort fließt Milch und Honig. Aber sie haben auch gesehen, dass dort Völker waren, die stark und mächtig, die kräftig aussahen. Dass dort Völker waren, die, ja, äußerlich erscheint, vielleicht größer gewirkt haben als Israel. Und sie kommen zurück zum Volk und sie sagen, wir werden es nicht schaffen. Wir werden es niemals schaffen, dort reinzugehen. Wir werden es niemals schaffen, das Land einzunehmen. Wir schaffen es nicht. Da sind viel zu große Mächte dort. Viel zu große Gruppen und Soldaten sind dort. Von 12 Kundschaftern haben 10 nicht mal an die Verheißung Gottes geglaubt. Von 12 Kundschaftern haben 10 nicht mehr an Gottes Wort geglaubt. Obwohl auch Gott gesagt hat, ich führe euch in ein verheißene Land, ich bin bei euch. Obwohl sie erlebt haben, dass die Wolkensäule bei Tag ist, die Feuersäule bei Nacht ist, Gottes Gegenwart da war, er sie aus Ägypten befreit hat, in die Wüste geführt hat, sie ernährt hat, ihnen zu trinken gegeben hat, obwohl sie das alles erlebt haben, glaubten sie dem Wort Gottes nicht mehr. Glaubten sie der Verheißung Gottes nicht mehr. Außer Josua und Kaleb. Und das Volk, das Volk wurde bitter und widersetzte sich gegenüber den Leitern, gegenüber Mose, gegenüber Aaron und sie beschwerten sich. Und wir lesen in 4. Mose 14, die Verse 21 bis 23 folgendes. Und es sind harte Worte, aber das ist die Konsequenz davon, wenn wir Gottes Wort nicht mehr glauben. Dort steht folgendes. Aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Das sind harte Worte, ich weiß. Aber sie haben dem Wort Gottes nicht mehr geglaubt. Und schon öfters, obwohl Gott sie durchgeführt hat, obwohl Gott bei ihnen war, obwohl sie doch die schützende Hand Gottes gesehen haben, haben sie nicht geglaubt, dass Gott sie ins verheißene Land reinführen wird. Und als Konsequenz für diesen Unglauben, als Konsequenz, dass sie das Wort nicht angenommen haben, sagt Gott, keiner von dieser Generation, keiner von diesen Menschen soll in das verheißene Land eingehen. Und das sind harte Worte, ich weiß es. Aber wenn wir Gottes Wort nicht glauben, dann werden wir nicht das erleben, was er für uns vorbereitet hat. Wenn wir nicht diesen wohlgefälligen Glauben haben gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort, gegenüber den Verheißungen, die er uns vielleicht persönlich oder als Gemeinde zugesprochen hat, wenn wir das nicht haben, dann werden wir das auch nicht erleben. Und ich spreche das auch in erster Linie zu mir. Oftmals fordern wir so viele Zeichen. Wir fordern, Gott, bestätige es nochmal dort, Gott, bestätige es nochmal dort, sprich dort nochmal zu mir. Und Gott ist so gnädig und gütig und er bestätigt es immer wieder aufs Neue. Aber ich möchte uns die Frage stellen, wie viele Bestätigungen oder wie viele Sachen müssen wir noch hören, dass wir wirklich glauben? Wie viele Bestätigungen müssen wir noch hören? In 4. Mose steht, dass Gott zu seinem Wort steht, er ist kein Mensch, dass er seine Versprechen nicht einhalten würde. Er ist nicht wie wir Menschen. Wir Menschen, wir geben Versprechen vielleicht ab und halten sie nicht ein, aber Gott ist nicht so. Das, was Gott verheißen hat, zu dem steht er auch. Das, was Gott gesagt hat, zu dem steht er auch. Deshalb ist es wichtig, dass wir an sein Wort vertrauen, auf sein Wort, an sein Wort festhalten und sein Wort vertrauen. Und der 3. Punkt, den wir lernen können vom römischen Hauptmann, ist ein Glaube, der gehorsam ist. Nachdem Jesus den Glauben des Hauptmanns ja bewundert hat und gesagt hat, dass er keinen in Israel gesehen hat, der so einen Glauben hat wie er, spricht er Folgendes. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann in Vers 13, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Er hat um dieses Zeichen gebeten, er hat darum gebeten, sprich ein Wort. Und Jesus sagt, okay, geh hin, sei gehorsam, dein Knecht wird gesund werden. Geh hin, auf dein Glauben hin, wird dein Knecht in derselben Stunde gesund werden. Und der Hauptmann, er war gehorsam auf das Wort Gottes, er war gehorsam. Das, was Gott gesagt hat, er hat gesagt, ich glaube dem Wort und ich bin gehorsam und gehe. Und wir lesen, dass der Knecht des Hauptmanns in derselben Stunde gesund wurde, dass der Knecht des Hauptmanns in derselben Stunde geheilt wurde. Und wisst ihr, wahrer Glaube zeigt sich auch im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wahrer Glaube zeigt sich auch im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wenn wir den Hebräerbrief genauer betrachten und von den Glaubenshelden gesprochen werden, da sehen wir, dass diese Menschen alle gehorsam waren. Sie haben an Gott geglaubt. Und sie waren gehorsam. Noah baute die Arche. Abraham hat sein Land verlassen. Es gibt so viele Beispiele, wir wollen uns nicht alle anschauen, aber die Leute waren gehorsam. Sie waren gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und deswegen haben wir auch Gottes Werken und Gottes Eingreifen erlebt. Wahrer Glaube zeigt sich im Gehorsam gegenüber Gott. Weil wenn wir gehorsam sind gegenüber Gott, dann zeigt es, dass wir das Wort, was Gott gesagt hat, über unseren eigenen Willen stellen, dass wir das Wort, was Gott gesagt hat, über unser eigenes Verständnis setzen. Darin zeigt sich, dass wir wahren Glauben haben im Gehorsam. Dieser römische Hauptmann, er war gehorsam. Er ist gegangen auf das Wort hin, er ist gegangen. Er ist nicht umgedreht und hat gesagt, boah, vielleicht gehe ich doch nochmal zurück. Nein, er ist gegangen ins Haus und er hat dieses Wunder erlebt. Und ich möchte, dass wir wirklich heute Morgen unsere Leben überprüfen. Auch wie Roland schon gesagt hat, wo Jesus Glauben gesehen hat, da konnte er nicht widerstehen. Wo aufrichtiger Glaube Jesus begegnet ist, da konnte er nicht widerstehen. Und ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr euch befindet. Aber ich möchte, dass wir unsere Leben überprüfen und uns schauen, habe ich diesen wohlgefälligen Glauben gegenüber Gott? Erkenne ich Gott als Autorität, als wahre Autorität? Vertraue ich auf sein Wort und bin ich auch gehorsam? Ich möchte, dass wir das wirklich unsere Situation, unsere Herzen prüfen heute Morgen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und auch wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo du ja keine Aussicht, keinen Ausweg findest, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn dein Glaube geprüft oder getestet wird, dann möchte ich auch ermutigen, dass du diesen wahren Glauben, diesen Gott wohlgefälligen Glauben hast. Wisst ihr, wenn wir aufrichtig und ehrlich sind vor Gott, dann erhört er unser Gebet. Und ich lese immer wieder ein paar Berichte von verfolgten Christen und was sie für Sachen erleben. Die hören Gottes Wort, die glauben das und für sie ist es die Realität. Egal was kommt, ob Verfolgung kommt, egal was kommt, sie glauben dem Wort Gottes und Gott macht Wunder möglich dort. Gott schenkt, dass Bibeln verteilt werden können, in Grenzen oder über Grenzen geschmuggelt werden. Aber diese Leute glauben so sehr und sie erleben Gott so sehr. Und ich wünsche mir das auch, dass wir hier in Deutschland auch Wunder erleben, dass wir in Deutschland auch diesen Glauben haben, der Gott bewegt. Dass wir diesen Glauben haben, dass wenn wir für etwas beten, dass Gott es auch hört. Wie oft beten wir einfach nur so, dass wir unsere Pflicht erfüllt haben? Wie oft beten wir nur einfach, dass wir unser Gewissen erfüllt haben und sagen, ja, jetzt habe ich gebetet und ich habe auch für das Anliegen gebetet und jetzt fühle ich mich gut. Aber glauben wir wirklich, dass wenn wir beten, dass Gott es hört? Glauben wir wirklich, dass Gott antwortet, dass Gott auf unser Rufen und auf unser Schreien, auf unseren Glauben antwortet? Wenn wir für eine Sache beten, wenn wir uns in Schwierigkeiten befinden, glauben wir das, dass Gott uns da raushelfen kann? Glauben wir das, dass Gott uns bewahren kann, uns schützen kann? Glauben wir das? Ich möchte uns ermutigen, dass wir jetzt im nächsten Lied können gemeinsam aufstehen, dass wir unser Leben wirklich überprüfen. Dass wir wirklich vor Gott kommen. Ich weiß nicht, in welcher Lage du dich befindest. Ich weiß nicht, durch was du gerade durchgehen musst. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du aufrichtig, mit aufrichtigem Glauben vor Gott kommst, wenn du mit aufrichtigem, ehrlichem Herzen vor Gott kommst, dann wird er dir antworten. Egal in welcher Situation du dich befindest, egal ob es so aussichtslos scheint, egal wie groß der Berg vor dir ist. Jesus sagt, wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, dann kannst du zu diesem Berg sagen, hinab und werf dich ins Meer. Wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn. Und wenn wir jetzt das nächste Lied singen, dann möchte ich, dass wir wirklich beten. Und ich möchte, dass wir Zeit persönlich nehmen und dass wir danach auch wirklich beten, dass Gott etwas tut, dass Gott diese Gemeinde erfüllt, dass Gott in dieser Stadt etwas tut. Er hat so viel verheißen für diese Stadt, er hat so viel verheißen für diese Gemeinde. Doch wir müssen es auch glauben, wir müssen es auch annehmen, wir müssen auch Schritte gehen im Glauben. Wir können nicht einfach nur Gottesdienst für Gottesdienst immer in die Gemeinde kommen und uns gut fühlen und alles ist gut und alles ist schön. Also wir müssen anfangen, an die Verheißung zu glauben und auch Schritte im Gehorsam zu tun.